Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, es freut mich, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Wir haben heute einen kleinen Norwegen-Schwerpunkt in unserer Sendung. Und da schauen wir uns nicht nur die etwas bekanntere Inselgruppe Spitsbergen an, sondern auch Giva. Das ist eine Insel, die vor Bude liegt und nur ein Dutzend Menschen beheimatet. Dafür umso mehr Eiderenten. In Bude selbst lernen wir dann noch eine junge Frau kennen, die ein Sanatorium für Rentiere gegründet hat. Bevor wir in den Norden reisen, geht es gleich aber erstmal nach München. Am Donnerstagvormittag vereitelte die Polizei in München einen Terroranschlag auf das israelische Generalkonsulat. Der Schusswechsel spielte sich in der Maxvorstadt ab. Und die kennen Sie bestimmt, wenn Sie schon mal in München waren. Dort befinden sich nämlich wichtige Kunstmuseen, wie auch die berühmten Pinakotheken. Bis 1933 gab es hier die größte Zahl an Kunst- und Antiquitätenhandlungen, insbesondere jüdischer Galeristen in München. Hier setzte die NSDAP ihre Pläne zum Bau eines Parteiviertels, vor allem durch die Enteignung jüdischen Besitzes, auf verbrecherische Art und Weise in die Tat um. Und hier richteten nach dem Krieg in ehemaligen Parteigebäuden der Nationalsozialisten die amerikanischen Besatzungsbehörden einen sogenannten Central Art Collecting Point ein, um geraubtes Kulturgut zu restituieren. Angeregt von einem Provenienzspaziergang der Pinakotheken ist meine Kollegin Judith Leister über Münchner Prachtstraßen gewandelt und hat sich ein besonderes Kapitel der Geschichte angeschaut. Eines, das der Öffentlichkeit bislang zum Teil verborgen blieb.
München leuchtete. Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide, und ihre breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven lagen in dem Sonnendunst eines ersten schönen Junitages.
Die prächtige Kulisse, die Thomas Mann in seiner Novelle Gladius Dei von 1902 beschreibt, gibt es in München noch immer. Etwa am Karolinenplatz in der Maxvorstadt. Hier im Kunstareal umkreisen heute Autos und eine Tram den Obelisken zu Ehren der bayerischen Truppen, die 1812 an der Seite Napoleons kämpften. Melida Steinke, eine junge Provenienzforscherin, steht vor einer Reihe repräsentativer und anscheinend menschenleerer Firmensitze. Sie zeigt nach Süden.
Hier war das alteingesessene Antiquariat Emil Hirsch ansässig und Teuber und Weil zum Beispiel.
Um 1900 war München neben Berlin die wichtigste deutsche Kunststadt. Die Gegend zwischen der Altstadt und dem Königsplatz galt als Kunsthändlerviertel. In Gladius Dei schwärmt der allwissende Mannsche Erzähler von der Kunsthandlung Blütenzweig.
Am Odeonsplatz drängen sich die Leute um die breiten Fenster und Schaukästen des großen Kunstmagazins, des weitläufigen Schönheitsgeschäftes von M. Blütenzweig. Welche freudige Pracht der Auslage! Reproduktionen von Meisterwerken aus allen Galerien der Erde, Abbildungen moderner Gemälde, sinnenfroher Fantasien, in denen die Antike auf eine humorvolle und realistische Weise wiedergeboren zu sein scheint, die Plastik der Renaissance in vollendeten Abgüssen, nackte Bronzeleiber und zerbrechliche Ziergläser.
Das Vorbild für M. Blütenzweig war die Kunsthandlung Jakob Littauer am Odeonsplatz, die 1936, wie es damals hieß, arisiert wurde. Viele der Händler im heutigen Kunstareal waren jüdischer Herkunft. Littauer, Bernheimer, Heinemann, Rosenthal, Fischmann, Lemle, Drei oder Kaspari hießen die Familienunternehmen mit eigenen Spezialgebieten, ausgezeichnetem Ruf und Kunden aus aller Welt. Ein Pfund, mit dem die Nationalsozialisten nach der Machtergreifung wuchern wollten. Melida Steinke, die Provenienzforscherin, hat in ihrer Doktorarbeit recherchiert, dass weit mehr Kunsthandlungen von den Nazis enteignet wurden, als bislang gedacht.
Zwischen Karolinenplatz südostwärts Richtung Maximiliansplatz kann man nachweisen, inzwischen 80 in NS-Regime als jüdisch kategorisierte Kunsthandlungen, das heißt unabhängig von ihrer Selbstverortung. Das soll der Großteil des Kunsthandels in München gewesen sein.
Mit der Übernahme der Kunsthandlungen verfolgten die Nazis ein weiteres Ziel.
Hier sollte ab 1933 das Parteiviertel errichtet werden und deshalb war die NSDAP an Immobilien hier in diesem Kunsthandelsviertel außerordentlich interessiert und es lassen sich vor allem in den Jahren 1934 und 1935 ganz viele Zwangsverkäufe von Kunsthandelsgebäuden an die NSDAP oder Unterorganisationen der Partei nachvollziehen.
Südöstlich vom Karolinenplatz liegt die Max-Josef-Straße, von der aus die Türme der Frauenkirche gut sichtbar sind. In der Nummer 2, einem Haus mit schönem Backsteindekor, befand sich einst die renommierte Kunst- und Antiquitätenhandlung von Aaron Schmaja III. Wie so oft arbeiteten die Nazis mit Verleumdung, um den jüdischen Geschäftsmann auszuschalten.
Die Finanzbehörden haben der Firma Steuerhinterziehung vorgeworfen und den damaligen Seniorchef Siegfried III dazu genötigt, die Steuerschulden anzuerkennen. Diese Unterwerfungserklärung hat er im Februar 1936 gezwungenermaßen unterschrieben. Und auf dem Weg aus dem Finanzamt hat er dann einen Herzinfarkt erlitten und ist daran gestorben.
Um die Ecke am Lehnbachplatz, quer gegenüber vom Wittelsbacher Brunnen, steht das neobarocke Palais Bernheimer aus dem Jahr 1889. Es trägt noch den Schriftzug Königlich Bayerischer Hoflieferant. Dort und in dem großen Gebäudekomplex dahinter, weiß Melida Steinke, lebte und arbeitete die Familie Bernheimer. Neben der Firma Heinemann im Nachbarhaus die wohl größte Kunsthandlung der Stadt. Nach dem Pogrom von 1938 mussten auch sie ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Die Plünderung verhinderte damals ausgerechnet Hermann Göring, der das Grundstück und die Kunstsammlung an sich reißen wollte.
Die Familie ist dann nach Dachau in das KZ inhaftiert worden und dort wurden sie dazu genötigt, ihr gesamtes Firmen- und Privateigentum der NSDAP zu überschreiben. Die Familie von Otto Bernheimer beispielsweise ist 1939 über London nach Venezuela ausgewandert. Die wollten ursprünglich in die USA, mussten dann aber eine Übereinkunft mit Hermann Göring treffen.
Göring zwang die Bernheimers, so erzählt Steinke weiter, seinen venezolanischen Verwandten eine völlig überteuerte Hacienda abzukaufen. Außerdem mussten sie eine Tante Görings und deren jüdischen Ehemann nach Südamerika mitnehmen, um Deutschland verlassen zu dürfen. Anschließend wurde die Firma von der nationalsozialistischen Münchner Kunsthandelsgesellschaft Kameradschaft der Künstler e.V. übernommen. deren Leiter der glühende Antisemit und bayerische Kultusminister Adolf Wagner war.
Wagner war genauso wie Herr Göring an dem millionenschweren Objekt der Firma L. Bernheimer interessiert. Wagner gelang es dann mit der Unterstützung Hitlers, sich durchzusetzen und hier seine eigenen Pläne für die sogenannte Hauptstadt der deutschen Kunst durchzusetzen.
Die systematische Enteignung von Kunsthändlern wie den Bernheimers im Winter 1938-39 ist als Münchner Kunstraub in die Geschichte eingegangen. Dabei arbeiteten Institutionen wie die Gestapo, Finanzämter, Banken und das städtische Leihamt Hand in Hand. Museen und Kunstexperten hatten bereits im Vorfeld wertvolle Stücke bei jüdischen Familien identifiziert. Die geraubten Objekte gingen an die bayerischen Staatsgemäldesammlungen und andere Museen, schmückten aber auch Ministerien und Ämter. Im Spaniersaal der alten Pinakothek in München, umgeben von alten Meistern wie de Rivera, Murillo und Velázquez, steht die Historikerin Julia Devlin. Sie leitet das Projekt Raub und Rückgabe – vergessene Lebensgeschichten in der Provenienzforschungsstelle der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Devlin hat die Viten zahlreicher jüdischer Kunsthändler rekonstruiert. Darunter auch die ihres Kollegen August Liebmann-Meyer, der seit 1920 als Kurator an der Pinakothek arbeitete und zugleich Professor an der Ludwig-Maximilian-Universität war. Der Aficionado spanischer Malerei und Kunstsammler galt als Pionier der Forschung zu El Greco und war Stammkunde der Galerie Heinemann am Lehnbachplatz. Julia Devlin erzählt:
August Liebmann-Meyer, man würde ihn heute als Workaholic bezeichnen, hatte eine enorme Publikationsliste mit Publikationen, die auch heute noch zitiert werden. Er hat die Spanier mehr in den Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt durch seine Tätigkeit. Deswegen hat er auch von der spanischen Regierung mehrere Orden bekommen.
Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger, ein Freund Meyers, nahm für die Figur seines Museumsdirektors Dr. Martin Krüger in dem Bayern-Roman Erfolg Anleihen an seiner Person. Dr. Krüger wird im Roman wegen des Ankaufs moderner Bilder in eine Intrige verwickelt. Parallel begann im Publikationsjahr von Erfolg 1930 eine antisemitische Kampagne gegen den echten August Liebmann-Meyer wegen angeblicher falscher Expertisen. Meyer reichte 1931 beim Direktor der Pinakothek Friedrich Dörnhöfer, der ihn übrigens stets verteidigt hatte, seinen Abschied ein. Er schrieb:
Die Angriffe, die gegen mich von verschiedenen bayerischen Beamten und Kunsthistorikern unternommen worden sind, zeigen mir, dass ich einer größeren Gruppe bayerischer Beamter nicht genehm bin. Wenn ich auch dem Ausgang eines Disziplinarverfahrens mit Vertrauen entgegensehen könnte, so fühle ich mich doch den Aufregungen eines derartigen Prozesses nicht gewachsen, zumal schon jetzt meine Nerven infolge der seit Monaten dauernden Hetzereien schwer gelitten haben.
Der Rückzug ins Private rettete Meyer nicht. 1933 wurde er verhaftet. In der Haft unternahm er einen Selbstmordversuch und flüchtete anschließend nach Frankreich.
Dann starb seine Frau 1941. Es gelang ihm, seine Tochter nach Südfrankreich zu holen. Die kam in ein Internat. Er war aber im Versteck. Und er wurde dann in Monaco verhaftet, wo er unter falschem Namen gelebt hat. Er wurde nach Drancy gebracht, das Sammellager, von dort aus nach Auschwitz und wurde kurz nach seiner Ankunft im März 1944 ermordet.
Im Roman Erfolg schrieb sein Freund Leon Feuchtwanger, dem später die Emigration in die USA gelang, über den Aufstieg der Nationalsozialisten in München:
Früher hatte die schöne, behagliche Stadt die besten Köpfe des Reiches angezogen. Wie kam es, dass die jetzt fort waren, dass an ihrer Stelle alles, was faul und schlecht war im Reich und sich anderswo nicht halten konnte, magisch angezogen nach München flüchtete?
Ich hab kein Heimatland, ich habe nichts auf dieser Welt. Ich zieh von Land zu Land und bleibe da, wo's mir gefällt. Ich darf nicht glücklich sein, ich kenne keinen Sonnenschein. Warum bin ich so ganz allein auf dieser Erde?
Nicht weit von den Pinakotheken liegt das Haus der Kulturinstitute, untergebracht im ehemaligen Verwaltungsbau der NSDAP. Vor 1933 stand genau hier in bester Lage vis-à-vis vom Königsplatz die Villa Pringsheim, in der die Schwiegereltern von Thomas Mann lebten. Hedwig und Alfred Pringsheim, begeisterte Sammler mit jüdischen Wurzeln, die gern bei der Kunsthandlung Bernheimer einkauften. 1939 konnte sich das hochbetagte Paar in letzter Minute in die Schweiz retten. Nach dem Krieg standen der Verwaltungsbau der NSDAP und auch der sogenannte Führerbau, sein architektonischer Zwilling auf der anderen Seite der Brienner Straße, nur kurz leer. Im Juni 1945 richtete die US-Armee darin den Munich Central Art Collecting Point ein. Die Mission der Monuments, Fine Arts and Archive Section war es, geraubtes Kulturgut zu sammeln und den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Der US-Schauspieler George Clooney hat den Monuments Man 2014 in dem gleichnamigen Film ein Denkmal gesetzt.
Who would make sure that the statue of David is still standing? Or that Mona Lisa is still smiling? Who would be their protectors?
Im Collecting Point stapelten sich bald die Kunstwerke, die die Amerikaner bei ihrem Vormarsch in rund 2000 Bergwerken, Scheunen oder Schlössern gefunden hatten. Darunter kriegsbedingt eingelagerte Objekte aus staatlichen deutschen Sammlungen, aber auch Raubkunst wie der Genter Altar von Jan van Eyck, Michelangelos Brügger Madonna oder Rodins monumentale Bronzeplastik »Die Bürger von Calais«.
Die wurden in einem Wald versteckt gefunden. Wir haben ein Foto, wo sie auf einer Lafette hertransportiert werden und bei uns sozusagen am Südtor stehen.
Sagt Christian Fuhrmeister, Professor am Zentralinstitut für Kunstgeschichte, das ebenfalls in diesem Gebäude untergebracht ist. Sein Büro liegt oberhalb des Lichthofs, in dem Dutzende Gipsabdrücke antiker Skulpturen stehen. Fuhrmeister zeigt auf einen historischen Kleiderständer, der Filmkarriere gemacht hat.
Es sind hier Dinge im Hause, die sind etwa von Eichinger für den Film Der Untergang ausgeliehen worden. Unser Garderobenständer, das war damals eine Leihgabe. Und wir haben hier auch diverse Lampen, Verkleidungen, der Heizkörper und. Auch im Haus der Kunst, da werden Sie sofort die Handschrift desselben Architekten erkennen können.
Der Architekt Paul Ludwig Trost, eigentlich ein Innenarchitekt von Dampfschiffen, war bis zu seinem Tod 1934 Hitlers Lieblingsarchitekt. Die Originalausstattung mit rot geädertem Marmor, dem sogenannten Blutwurstmarmor, schweren Eichentüren und klobigen Türklinken, ist perfekt erhalten. Unten im Lichthof werden Kunstobjekte hin und her geschoben. Schülergruppen sammeln sich für Führungen.
Also jetzt verlassen wir den öffentlichen Bereich.
Die verwinkelten Keller des Gebäudes, halb vergessene Katakomben des NS-Regimes in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung, sind nur mit einem Generalschlüssel zugänglich. Und der ist im Besitz von Stefan Klingen, dem Leiter der Fotothek und der IT im Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Klingen erklärt:
Dieses ganze Gelände zum Königsplatz hin ist untertunnelt gewesen. Der Königsplatz ist ja als Aufmarschplatz genutzt worden und dafür brauchte man natürlich entsprechende Lautsprechertechnik und deswegen gibt es bis hin zu den Propyläen Kriechgänge, über die dann diese ganze Technik bespielt wurde.
Der unterirdische Gang ist gesäumt von giftgrünen Stahltresoren aus den NS-Großraumbüros.
In einem der Tresore hat Stefan Klingen 2012 einen überraschenden Fund gemacht.
In diesem Schrank hatte unser Gründungsdirektor Herr Heidenreich seine privaten Akten, unter anderem ein Manuskript von Erwin Panofsky, was er in Hamburg als Habilitationsschrift abgegeben hatte. Und das haben wir dann in diesem Schrank entdeckt. Das war seit 70 Jahren verschollen.
Erwin Panofsky, der 1933 als Jude aus Deutschland vertrieben wurde, war einer der wichtigsten Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts. Warum Ludwig Heidenreich, der das Zentralinstitut für Kunstgeschichte bis 1970 leitete, das Manuskript über die Gestaltungsprinzipien Michelangelos nie zurückgegeben hat, bleibt ein Rätsel. Heidenreich korrespondierte nach dem Krieg sogar mit seinem ehemaligen Lehrer in den USA.
Jetzt wird es ein bisschen dunkel. So. Sie merken schon, Geruch. In dem Bereich, wo es wenig Veränderungen gegeben hat von den 30er oder 40er Jahren bis heute.
Vorbei an der Technikzentrale geht es weiter zu einem ehemaligen Luftschutzbunker.
Was man hier so sieht, ist eine Schleuse, mit der der eigentliche Luftschutzkeller abgesichert war gegen Gasangriffe. In diesem Gebäude war ein Luftschutzkeller eingerichtet worden. Der ist aber faktisch nur ganz selten benutzt worden, weil hier die Kunstwerke der Sammlung Linz eingelagert waren.
Sonderauftrag Linz hieß eine von Hitler persönlich eingesetzte Einheit, die Kunst aus ganz Europa zusammenraffte, um sie nach dem Krieg im geplanten Führermuseum in Linz zu zeigen. Gegen Kriegsende umfasste die Sammlung Linz über 1500 Artefakte. Doch sie wurde geplündert. Christian Fuhrmeister zeigt auf eine angekokelte Tür Spuren vom April 1945.
Hier sehen Sie, hat es gebrannt. Die SS ist weg am 29., die Amerikaner kommen am 30. In der Zwischenzeit gehen die Münchner Bürger hin, gucken, was haben die Bonzen gelagert, was gibt es an Shampoos, was gibt es an Kartoffeln, schießen sogar einzelne Stahltüren, die Schlösser frei und entdecken dabei eher zufällig die ganzen Kunstwerke und nehmen die teilweise als Matratzenschoner mit.
Rund 370 Werke gelten laut einer Recherche des Zentralinstituts bis heute als verschollen, sind spurlos verschwunden. In einem leicht abschüssigen unterirdischen Verbindungsgang zwischen den beiden ehemaligen NSDAP-Gebäuden finden sich Graffitis an den Wänden.
Das sind eben die Graffiti der GIs. Das gesamte Parteiviertel war mit unterirdischen Verbindungsgängen. Man hat hier patrouilliert, um zu gucken, gibt es jetzt hier noch Elemente, die weiterkämpfen wollen.
Wie in einer Zeitkapsel haben sich Kritzeleien wie Stalin und American Troopers, die Einheiten und die Namen von US-Soldaten erhalten. Ein gekrakelter Jeep mit GIs richtet sein riesiges Maschinengewehr auf ein Fräulein am Straßenrand. Die Dickpics der Nachkriegszeit. Daneben eine eiserne Leiter, die zu einer Luke in 2 Metern Höhe führt.
Wenn man hier hochklettert, kommt man in den ehemaligen Aufenthaltsraum der SS-Wachen unterhalb der gesprengten Ehrentempel.
Die Ehrentempel hatten die Nationalsozialisten 1935 zur Erinnerung an die Toten des Hitlerputsches von 1923 errichten lassen. 1947 ließ die amerikanische Militärregierung sie sprengen. Heute sieht man rechts und links der Brienner Straße nur noch die von Moos und Efeu überwucherten Sockel.
Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön, means you're great.
Das vorerst letzte Kapitel unserer Erzählung. In der Richard-Wagner-Straße 1, dem Übergangsquartier der Provenienzforschung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, sitzt die Historikerin Anja Zechel vor ihrem Computer und studiert die abfotografierte Rückseite eines Gemäldes.
Sie sehen eine Leinwand hinten, auch mit Beschriftung. Und auf dem Keilrahmen hinten aus Holz mit groben Nägeln sieht man dann Nummern, in diesem Fall hier 1157. Und oben rechts sieht man hier auch noch eine Nummer, die ist mit blauer Fettkreide geschrieben. Und meistens findet man die Collecting Point Nummer, die vergeben wurde, oben in der Ecke. Hier, was ist das? 390, ich würde jetzt sagen 74.
Über die Inventarnummer und die Collecting Point Nummer gelangt man zu den digitalen Karteikarten der Kunstwerke, die zwischen 1933 und 1945 in den Bestand der Staatsgemäldesammlungen gelangten. Rund 6.000 werden gerade einer intensiven Prüfung unterzogen. Die Provenienzstelle der Staatsgemäldesammlungen wurde bereits ein Jahr nach der Washingtoner Erklärung von 1998 eingerichtet, der Selbstverpflichtung von 44 Staaten, Kulturgut aus mutmaßlich jüdischem Besitz ein weiteres Mal unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls zu restituieren. Fast 80 Jahre nach Kriegsende sieht es nicht so aus, als ob den Mitarbeitern so bald die Arbeit ausgehen würde.
Judith Leister hat sich auf die Spuren der jüdischen Kunsthändler in München begeben. Wir reisen gleich nach Norwegen und lernen dort ganz unterschiedliche Menschen und Tiere kennen, die das Land prägen.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Immer noch mit Laura Kingston. Gleich geht's für uns nach Norwegen und zwar auf die kleine Insel Giva. Dazu jetzt passend ein Lied von Ola Bremnes, das ist ein norwegischer Musiker. Und von ihm haben wir jetzt das Lied Har du fyr, das heißt auf Deutsch, hast du einen Leuchtturm?
Hytt
Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei. Har du fyr, et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Herre sa det da jorda var til, la det bli lys, og det ble det. Så sette han sol og måne og stjerne opp, så vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens gry, var alle de som er dømt til å fly. På havet i vær og vind, mens skodde og mørke sett inn. Har du fyr, har du løkte langs din vei? Har du fyr, et signal om riktig lei? Ei lampe som gløder i mørket, og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Merke for håp og drøm, helst skulle vi la det bemanne. Der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad. Og roper så sjøen skvett, jeg vil bli sett. Har du fyr, har du fyr, et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket, og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Men også tar deg hjem.
Es ist nur eine Dreiviertelstunde Fahrt mit der Schnellfähre von Bude nach Giwa. Doch diese kurze Spanne reicht, um in ein ganz anderes Zeitalter einzutauchen. Ein Dutzend Bewohner lebt permanent auf der flachen Felseninsel ohne Einkaufsmöglichkeit, weit nördlich vom Polarkreis und knapp 30 Kilometer westlich des norwegischen Festlands. Die Erde für die Kartoffeln zur Selbstversorgung stammt vom Festland. Für die Schafe ist das wenige Gras reserviert auf der Insel. Auch auf den unbewohnten Nachbarinseln und Schären, auf die sie per Boot kommen. Die Nester der wilden Eiderenten liefern nach dem Schlupf die begehrtesten, weichsten Bettdaunen der Welt. Die Gischt des Nordmeers benetzt das Gras. Büsche und Bäume gibt's nicht. Dafür ganz viel Himmel und Wasser. Henning Hubert hat die kleine Insel Giwa in Sichtweite der Lofoten besucht.
Ein paar Mal wird man ordentlich durchgeschüttelt, wenn die Katamaran-Schnellfähre bei großem Tempo auf dem offenen Nordmeer in Sichtweite der Lofoten hohe Wellen erwischt. Vom großen Hafen in Bude geht die Direktverbindung zur Felseninsel Giwa frühmorgens ab, einmal am Tag in nur einer knappen Dreiviertelstunde Reisezeit. In den Blick kommt zwischen etlichen unbesiedelten Schären eine kleine grünbewachsene Insel mit wenigen bunten Häusern drauf. Dann legt die Fjordin auch schon am hölzernen Steg von Giwa an. Es ist 7.46 Uhr und Ebbe. Da ragen die dicken Pfähle besonders mächtig aus dem kristallklaren Wasser empor. Auf dem Steg, die bunten Häuser im Rücken, steht schon die Frau, mit der wir den Tag hier verbringen werden, Ulyk Olsen. Jeden Morgen hilft die Bäuerin den Fährleuten beim Anlegen. Das ist ein kleiner Nebenjob, ebenso wie die Betreuung der Mini-Poststation für die 12 hier dauerhaft lebenden Inselbewohner.
Hallo. Oh, willkommen.
Nun kommen wir dann an.
Wir laufen auf dem Schotterweg, weg vom Hafen. 1,5 Meter ist der Weg an seiner breitesten Stelle. Kein Platz also für Autos, nirgends auf der Insel. Es wird mit jedem Schritt ruhiger, ja still. Der Weg wird schnell zu einem Pfad, wenn man die kleine Post und das Versammlungs- und das Bethaus hinter sich gelassen hat, in dem ab und an die Einwohner zusammenkommen. Den Sommer über nutzen Feriengäste die alten Fischerhäuser, um hier abzuschalten. Nur 7 Holzhäuser sind dauerhaft bewohnt. Wir haben Pölze, also Würstchen zum Grillen im Rucksack. Ein Gasthaus gibt es auf Jiva nicht. Den Inseltag so möglich macht eine gemeinsame Freundin, Liv Hege Jensen, Tierärztin auf dem Festland in Bude. Sie begleitet mich und kann alles, was Ulrik Uhlsen sagt, übersetzen. Denn Liv Hege hat ihr Studium in Hannover absolviert.
Auf Sommer sind Volk in alle Häuser. Und særlich Sommer und Wetter war so bra. Da ist es endlich mehr.
Diesen Sommer, wo das Wetter so schön gewesen ist, war eigentlich viel. Viele Leute hier.
Mit welchen Häusern hast du zu tun, Ulrik?
Hvilken hus er det du har ansvar for, eller?
Nei, jeg bor i det grå huset der borte. Der vores gård, og så, eller hus, og så fjøsene bakom der. Og så det gule huset der, det sånn hus som søskenene og jeg i lag, som feriehus. Der og Frøydis blant annet bodde nå.
Ja. Så det grå hus er der hvor Ulrik med deres familie vondt, og det gelbe, kleinere, haben die Geschwister. Ulrik hat 4, 3 Schwestern und einen Bruder. Die teilen sich das Haus. Da haben die von deren Tanten und Onkel geerbt, sozusagen. So, das ist jetzt ein Ferienhaus. Und Ulrik besitzt die halbe Insel von Jeweit. Und die Nachbarn, die ganzen Nachbarn, teilen sich die andere Hälfte.
Eine einzige Dame, die hier noch ist.
Die einzige Frau, die Land besitzt hier auf der Insel. Sonst sind das nur die Männer von den Nachbarn.
1,5 Kilometer läuft man, um die komplette Heiminsel zu umrunden. So nennt Ulrik den bewohnten Teil der flachen, felsigen und komplett baumfreien Inselgruppe. Uns wird gesagt, wir sollen nicht vom Pfad abkommen. Alles Gras wird hier gebraucht und zwischen Felsbrocken auch mit Sensen gemäht, damit die Schafe genug Futter für den Winter haben. Denn hier dreht sich alles um die Tiere.
Ulrik, Dyr ist wichtig hier.
Ja, sehr wichtig. Det hadde vært veldig trist her hvis ikke vi hadde hatt dyr, synes jeg i hvert fall. Så sauer er jo med å pleie landskapet. Jeg har sauer også. Og her har jeg noen marsvin, sånne små marsvin. Så litt smådyr har jeg til ungene, og så har jeg litt større produksjonsdyr, så sauer også.
Ja, ohne Tiere wäre es ja langweilig und traurig, meint Ulrik. Also Schafe sind dann die Hauptnährung sozusagen. Aber die hat ja auch viele kleinere Tiere, so für Kinder. Hier Meerschweinchen zum Beispiel, die Kälber,
ja, kommen wir bei mir.
Ziegen, Hühner.
Erstmal brauchen 2 Kälber im Hof Aufmerksamkeit. Sie wollen gefüttert werden.
Hey, ich will heute von Mat in der Hocke von Mat. Sie ist sulten, die ist auf dem Mord.
Die warten auf Frühstück.
Ja.
Was kriegen Sie?
Von der Kuh oder?
Nein, die får so eine Melkerstattung. Ja, und so spießt die Gras. So, die får Melkerstattung einen Gang pro Tag. So.
Einmal am Tag kriegen die so einen Milchersatz, sonst essen die Gras.
Ja. Die heter Marianne und Rudi.
Die Namen haben die von den Bootmannschaften, die die Kälber hier hingebracht haben.
So wie alles andere auch per Schiff kommt. Die Einkäufe, die man auf dem knapp 30 Kilometer entfernten Festland bestellt, oder das Öl für den Generator zur Stromerzeugung. Denn ein Stromkabel auf dem Boden des Nordmeers bis nach Jiva gibt es bislang nur als Projekt. Ulriks Mann ist Kapitän beim Küstenwerk und gerade auf mehrwöchiger Kontrollfahrt zu den Leuchttürmen und Bojen entlang der Küste. Der älteste Sohn der beiden, Vega, fischt. Wir machen eine Pause in dem gelben Haus. Die Gardinen schlagen beim Durchzug an die Sprossenfenster. Vegas jüngerer Bruder Arlen hilft nach dem Fang mit, die schwere Kiste vom kleinen Boot mit einem Kran an Land zu bekommen, um danach die Fische im Bootshaus zu filetieren und einzufrieren. Das meiste in der Kühltruhe ist Selbstgemachtes.
This fish, the gray one, is Asei in Norwegian, and English it's pollock. And this red orange fish here is a øver.
Dieser Fisch, der graue, heißt auf Norwegisch Seil und auf Englisch Pollock. Und dieser rot-orangefarbene Fisch hier ist Uer, also Rotbarsch. Ich denke, das sind die beiden einzigen Sorten hier. Heute kein Dorsch, der ebenfalls ein sehr begehrter Fisch ist. Nun, mit dem Seelachs im Sommer. Eine gute Tradition bei uns ist die, daraus Fischfrikadellen zu machen. Die sind sehr lecker und man kann sie prima einfrieren. Kann man dann einfach mitnehmen und so ein schnelles Abendessen zubereiten. Das ist also wahrscheinlich etwas, von dem ich viel mitnehmen werde von hier, wenn ich umziehe. Ist ja sehr günstig, eigentlich ja kostenlos, wenn du es von zu Hause mitbekommst.
So that's probably something I'm gonna take a lot of when I move. Because it's very cheap or free when you take it from home.
Es sind die letzten Wochen des 14-Jährigen auf Jiva. Im neuen Schuljahr wird Arlen zumindest unter der Woche in der Stadt Bude wohnen, denn dort kann er das Abitur machen. Er freut sich auf die Abwechslung und die neue Zweier-WG. Bisher pendelte er mit der Fähre zur kleinen Schule von Helivar, der nächsten Felseninselgruppe Richtung Lofoten. Mit der Frühfähre hin, mit der Abendfähre zurück. Seine jüngste Schwester wird das noch ein Jahr lang so weitermachen. Dann muss auch sie sich überlegen, ob sie, so wie die Mutter, auf der Insel bleibt. Das Wetter ist gut, die Schafe auf der Weide, die Nachbarn lehnen eine Leiter an ihren roten Stall und beginnen, ihn frisch anzustreichen, obwohl er eigentlich noch gut aussieht. Ulück hat aus dem Stall, in dem im Sommer auch Kindergruppen übernachten dürfen, weiße Planen geholt und deckt sie auf. In der Sonne bauscht sich das kostbarste Produkt der Insel auf. Es sind die raren, graubraunen Daunen der Eiderente. Die Ulzens sammeln sie nach der Brutphase der Vögel. Die Daunen sind flauschig, fast schwerelos liegen sie in der Hand.
Also wenn die hochkommen aufs Wasser im Mai, dann kommen beide, also Mutter und Vater, und finden dann das Nest. Und die Mutter liegt dann 3 Wochen lang auf die Eier und der Vater geht dann wieder ins Wasser und bleibt dort. Und die Mutter pflückt sich die Daunen die ganze Zeit, wenn die da auf die Eier liegt. Und machen das warm und gemütlich für die Eier.
Die teuersten Kopfkissen und Bettdecken werden mit ihnen gefüllt. 70.000 norwegische Kronen, umgerechnet 6.000 Euro, kostet eine Eiderdaunendecke. Weil das Reinigen mit spitzen Fingern so aufwendig ist. Kein Seetang, kein Gras aus der Nestbauphase darf mehr drin sein, sonst piekst es ja doch. Die 6-köpfige Familie verkauft fast nie die Daunen, sondern beschenkt damit sich selbst und die engste Verwandtschaft. Die Wildtiere steuern Hiva nur zum Brüten an. Sie legen ihre großen grünen Eier in niedrige hölzerne Verschläge auf der Wiesenfläche zwischen den Felsen oder in eine Nische am Bootsschuppen der Ulzens. 40 Brutpaare hat Ulück dieses Jahr noch gezählt, etwa 2 Nester pro Verschlag. Früher, als sie Kind war, waren es noch 6 oder 7 Nester pro Verschlag. Ob der Grund der Klimawandel ist? Ulück ist sich nicht sicher, sie beobachtet nur und sieht die Veränderungen.
Ja, det är ju klimatändringar här då, men om det är mänskligskapt eller inte, det vet vi ju inte. Det är klart att säga något om, men det är ju mindre sjöfugel än det har varit för. Och den nedgången har ju varit jämn helt sedan faren och föräldrarna mina levde.
Ja, det denkt, alltså man ser ja schon ändringen och vor allem sieht man seit Jahren eigentlich, dass die Anzahl von dem Meeresvogel, Seevögel, immer niedriger wird. Und man weiß nicht warum. Das war schon in der Zeit ihres Vaters genauso, dass es immer weniger wurde. So, ob das durch Menschen oder nicht, das wissen wir nicht.
Der älteste Sohn der Ulzens, Väga, ist 19 und hilft mit auf dem Hof. Heute geht es mit dem Rechen auf eine Wiese mit herrlich duftendem Grünschnitt. Aufstapeln und über Kopf hoch gespannte Drähte legen. So trocknet das Heu allmählich im Seewind und gibt dann im Winter Futter für die ungefähr 50 Mutterschafe, die im Herbst auch von den umliegenden kleinen Inseln per Boot nach Jiva geholt werden. Bei dem blauen Himmel und der heutigen Windstille ist es kaum vorstellbar, wie gewaltig die Stürme auf der Insel im Nordmeer werden können. Väga kommt mit ihnen klar. Er ist so oft wie möglich auf Jiva, wenn es seine Ausbildung zum Fischer zulässt.
Det er jo forskjellige vindretninger. Så, altså, vi har jo en vindretning her ute som heter sør-vest. Det blir veldig forskjellig sjø og vindforhold. Og, nei, sånn, sjø og forhold på havet og sånn. Men sør-vest er det desidert det verste. Og det kan bli utrolig store bølger her, kan man si. Opp til 12, 13, 14 meter, har jeg sett derfor.
Altså, je nach vindretning.
Ja,
ist immer unterschiedlich, wie die Konsequenzen sind. Aber wenn der Wind von Südwesten kommt, das schafft hier die größten Wellen. Die können bis 13, 14 Meter werden. Und da ist ganz unheimlich hier dann. Und ich weiß, dass manchmal passiert es auch, dass die Insel durch das Meer dann in zwei geteilt wird, weil das Wasser so hoch steht über die Insel, da was so flach ist. Die haben ein stabiles Haus, was schon ordentlich gebaut ist und sagt auch, dass es gibt so viele kleine Häuser hier, die schon hunderte von Jahren hier stehen. Und das heißt ja, die werden noch durch einige Stürme noch stehen bleiben.
Ulück stützt sich auf die Heugabel und sagt, dass sie und ihr Mann hier auf Jiva alt werden möchten.
Wir werden noch wohnen, solange wir Hälse haben, so wir wohnen hier. Og altså, hvis det er noen som vil overta, så må vi jo gå, flytte oss til sides da, men vi vil ikke jo, sånn, tenke at vi skal flytte herifra når vi er pensjonister. Det har vi ikke lyst til. Nei, vi har lyst til å være her. Ja.
De möchten hier bleiben, så lenge de das gesundheitlich können. Und falls eine von den Kindern oder mehrere zurückziehen möchten, dann sind die bereit, ein bisschen zur Seite zu treten und das Haus an denen überlassen und ein kleineres Haus finden. Aber die bleiben hier, solange es geht.
Abends um 5:30 legt zum zweiten Mal an diesem Tag das Fährschiff an. Anlass für alle auf der Insel, an der Hafenmole zusammenzukommen und zu plaudern. Die Kinder von Jiva haben Badesachen an und sich Handtücher umgelegt. Denn es gibt eine Tradition, die Ulück Ulsen hier mit ihren Schwestern begründet hat. Nachdem das Schiff abgelegt hat, das auch uns wieder nach Budø bringt, tutet es in sicherem Abstand einmal kurz und auf dieses Zeichen hin springen alle Kinder vom hohen Steg ins tiefe, kalte Meer. Während die bunten Häuser schnell immer kleiner werden, fällt mir auf, auf Jiva gab es kein einziges Schild, das irgendetwas verbieten würde.
Auf der norwegischen Insel Jiva war mein Kollege Henning Hubert unterwegs. Olaf und Gjermund Larsen waren das, zwei Brüder aus Norwegen, die zusammen Geige spielen. Spitsbergen, das ist eine Inselgruppe unter norwegischer Verwaltung mit knapp 3000 Menschen aus über 50 Nationen. In Longyearbyen, dem größten Ort der Inselgruppe, leben die meisten Menschen. Ihre direkten Nachbarn sind Eisbären.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es hin und wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Der Klimawandel stellt die Menschen aber noch vor viel größere Herausforderungen. Spitzbergen erwärmt sich bis zu 7-mal schneller als der Rest der Welt. Als Folge können ihn Besucher, Einwohner und Wissenschaftler hier im Zeitraffer miterleben. Und als wäre das nicht genug, stellen geopolitische Interessen die Harmonie Spitzbergen auf die Zerreißprobe. Und dann gibt es noch das von Longyearbyen ca. 50 Kilometer entfernte russische Dorf Barentsburg, ein kompletter Gegenentwurf zu Longyearbyen. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs herrscht zwischen den beiden Dörfern Funkstille. Was ist da los auf Spitzbergen? Jan Tolzmann war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.
Im Sommer am Strand von Longyearbyen, auf der Inselgruppe Spitzbergen, etliche Kilometer nördlich des Polarkreises. Weit nach Mitternacht. Die angenehme kühle Luft schmeckt salzig, es ist taghell und die Sonnenstrahlen glitzern in den Wellen des Adventfjords. Ein paar Möwen kreischen ihr Lied, sonst ist es ganz ruhig. Unweit des Ufers, mitten im Dorfzentrum, grasen ein paar Rentiere. Viele Besucher verfallen dieser Polaridylle. Doch nur knapp 3000 Menschen wohnen dauerhaft auf Spitzbergen, die meisten von ihnen in Longyearbyen. Der Ort liegt an der Westküste der Inselgruppe am Adventfjord. Ursprünglich nur für den Kohleabbau vorgesehen, leben dort heute Menschen aus über 50 Nationen. Unter ihnen die junge deutsche Rentierforscherin Larissa Bäumer. Sie arbeitet bei Unis, der nördlichsten Universität der Welt. Die Inselgruppe zieht auch sie in einen ganz besonderen Bann.
Immer wenn ich im Feld bin und die Rentiere beobachte, das hat sowas ganz Friedliches. Diese wirklich unberührte Natur hier, wo man einfach sitzen kann und die Rentiere beobachten kann. Und dann zwitschern die ganzen Vögel um einen rum. Und es hat so eine Ruhe und so ein ganz starker Natureindruck. Ja, erdet einen und es ist sehr beeindruckend, das so miterleben zu dürfen.
Aber die Idylle hat auch ihre Schattenseiten. Denn auf Spitzbergen leben Eisbären. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es hin und wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Als im August 2020 ein Eisbär den Niederländer Johann Jakobus Kotte auf dem Campingplatz unweit von Longyearbyen im Zelt überrascht, kommt für ihn jede Hilfe zu spät. Zu Fuß dürfen die Einwohner deshalb das Dorf nur mit Gewehr oder wenigstens mit Signalpistole verlassen. Das gilt auch für Unis-Studierende. Schießtraining ist Teil des Unterrichts. Auf einen Bären zu schießen sei aber immer der letzte Ausweg, sagt der norwegische Gesetzgeber. Im Auto unterwegs in die arktische Tundra mit der deutschen Biologiestudentin Jette Hafensteller aus Tübingen. Sie ist Praktikantin bei Unis. Im Gelände sind Eisbären immer ein Thema.
Am Anfang, wenn man hierher kommt, hat jeder ein Sicherheitstraining. Und ein Tag ist nur Polar Bear Safety. Das heißt, man guckt sich erst an, wie verhalten sich Polarbären, also Eisbären, wie kann man die einschätzen. Und dann geht man auch zusammen auf die Shooting Range. Und da lernt man erstmal wirklich nur dieses Halbladen. Wie kann ich die Waffe sicher halbladen, dass die quasi bereit wäre, aber keine Unfälle passieren können. Und dann lernt man schießen.
Es gibt aber auch immer wieder Menschen wie Linda Backen, die das Abenteuer suchen und den Kontakt zu Eisbären nicht scheuen. Als eine der wenigen Trapperinnen lebte sie ganz allein über ein Jahr in der arktischen Wildnis. Richtige Angst erlebte die Abenteurerin mit dem breiten Lächeln aber nur ein einziges Mal.
And then there was a polar bear who was really aggressive. He came during night.
Und dann gab es diesen einen Eisbären, der wirklich aggressiv war und der mehrmals in der Nacht kam. Ich konnte sehen, dass er wirklich groß, dünn und an den Seiten sehr schmutzig war. Ich glaube, dass er Hunger hatte und mich fressen wollte. Aber das war das erste Mal, dass ich Angst vor einem Eisbären hatte, obwohl ich schon Hunderte verjagt habe.
Reizen würde sie ein solches Abenteuer erneut. Doch heute mit Familie käme das für die 49-Jährige nicht mehr in Frage. Vielleicht noch einmal, wenn ihre Tochter erwachsen sei, sagt sie. In Longyearbyen kennen die Einwohner die Eisbärengefahr und leben mit ihr. Wesentlich schwieriger ist es für sie, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen, wie Erdrutsche und Lawinen. Ein Rückblick. Winter 2015. Wenige Tage vor Weihnachten überrascht frühmorgens eine Lawine das Dorf Longyearbyen. Zwei Menschen sterben, darunter die Freundin der zweijährigen Tochter der Journalistin Linne Nagel Ilvesocker. Es ist der traurige Beginn einer ganzen Reihe klimabedingter Umweltkatastrophen. Ilve Sacker erzählt im gemütlichen Huskies Café, wie sie das Trauma in ihrem Buch verarbeitete.
Ich war von der Lawine und dem, was passiert ist, persönlich sehr betroffen. Und ich dachte, ist das der Klimawandel? Ist es das, worauf wir uns vorbereiten müssen? Können wir Menschen uns vorbereiten? Und wie kann ich den Menschen zeigen, dass das passiert? Und ihnen klar machen, dass wir darüber nachdenken sollten und verhindern müssen, dass solche Unfälle an anderen Orten passieren.
Der Klimawandel heize Spitzbergen 6 bis 7 Mal schneller auf als die restliche Welt, sagen Klimaforschende. Die Folgen des Klimawandels lassen sich dadurch wie im Zeitraffer beobachten. Gut für die Wissenschaft, schlecht für die Einwohner, die mit den Gefahren des Klimawandels irgendwie klarkommen müssen. Er wirkt sich auch auf die Rentiere aus. Statt Schnee fällt im Winter oftmals Regen. Dieser friert und versiegelt den Boden mit einer Eisschicht, sodass viele Rentiere verhungern, weil sie kein Futter mehr finden. Wie sich der Klimawandel insgesamt auf die Rentierpopulation auswirkt, sei hingegen ungewiss, sagt Larissa Bäumer. Im Sommer ist alles anders.
Dass durch den drastischen Anstieg der Temperaturen die Winter kürzer werden und die Sommer länger und wärmer. Und davon profitiert die Vegetation hier. Also das ist natürlich dann wiederum gut für die Rentiere. Also im Sommer geht es ihnen sozusagen besser und das bedeutet, dass sie eben sich auch mehr Fettpolster anfressen können für die langen Winter. Aber im Winter geht es ihnen zum Teil eben schlechter. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, wie balanciert sich das aus?
Fakt ist, auf Spitzbergen leiden Menschen und Tiere unter den Folgen des Klimawandels. Das Paradoxe daran, die Einwohner Spitzbergens verursachen weltweit mit die höchsten Treibhausgasemissionen, sind also auch maßgeblich Teil ihres eigenen Problems. Das legt zumindest eine Studie aus dem Jahr 2018 von Jakob Nyman-Ruth und seinen Kollegen nahe. Längst haben die Menschen das erkannt und steuern dagegen. Doch im Vergleich zu den Festland-Norwegern sei der Treibhausgasausstoß pro Einwohner immer noch ca. 5-mal höher, sagen die Klimawissenschaftler. Der Kohleausstieg mit all seinen sozialen Folgen ist für 2025 geplant. Vielen ist das zu schnell. Und noch ein großer Schritt steht den Menschen bevor, der Übergang zu erneuerbaren Energien. Es gibt viele Ideen, aber noch keinen richtigen Plan. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Touristeninformation Visit Svalbard, Moa Maria Kero, stellt in Frage, ob die Einwohner Spitzbergens wirklich nachhaltig auf der Inselgruppe leben können.
Die Frage ist, ob Spitzbergen jederzeit nachhaltig sein kann. Könnte es? Ich weiß es nicht. Das Nachhaltigste wäre wahrscheinlich, wenn hier keine Menschen leben würden. Aber die Sache ist, dass wir hier leben und viele bezeichnen Spitzbergen als ihr Zuhause. Und die Regierung möchte wirklich, dass wir hier sind. Wegen der geopolitischen Situation wollen sie nicht, dass wir wegziehen. Dann denke ich, wir müssen einfach unser Bestes geben, um so nachhaltig wie möglich zu sein.
So then I think that we just have to do the best we can to be as sustainable as possible.
Zumindest will die norwegische Regierung, dass keine Norweger Spitzbergen verlassen. Für Ausländer hingegen soll Spitzbergen gleichzeitig weniger reizvoll werden. Hintergrund: Durch den Klimawandel wird die Arktis leichter zugänglich. Das wecke bei vielen Staaten Begehrlichkeiten, beobachten Experten. Denn einerseits beherbergt die Arktis kostbare Bodenschätze, andererseits verbindet das Nordpolarmeer Eurasien mit Nordamerika. Für jegliche Aktivitäten in der Arktis bietet Spitzbergen einen idealen Ausgangspunkt. Der Norweger Lars Fause ist Gouverneur von Spitzbergen. Vom Vorraum seines Büros hat man die schönste Sicht über Longyearbyen und den Adventfjord. Lars Fause vertritt die Position Norwegens.
Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Und es gibt einige Vorschläge, wenn es um soziale Sicherheit und anderes geht. Fakt ist aber, dass dies norwegisches Territorium ist. Und es uns natürlich frei steht, zu regulieren, welche Menschen zu uns kommen, wenn es um soziale Sicherheit, Regulierung und ähnliche Dinge geht.
Ziel sei es, vermuten viele Einheimische, die norwegische Dominanz auf der Inselgruppe gegenüber allen anderen Nationen zu festigen. Auch gegenüber Russland. Denn auch Russen leben längst auf Spitzbergen, auch wenn es heute nur noch etwas mehr als 350 sind. Entsprechende Gesetzesvorschläge stehen im neuen White Paper der Regierung. Beispielsweise soll es eine mögliche Strafsteuer für Unternehmen geben, die Nicht-Norweger beschäftigen. Eine Entwicklung, die Ausländer wie den deutschen Geschäftsführer von Spitzbergenreisen und Expeditionsleiter Christian Bruttel besorgt.
Wenn es eine Strafsteuer gibt für Firmen, die nicht Norweger angestellt haben, dann haben wir mit unserer Nische im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, natürlich Probleme. Aber so eine Strafsteuer ist auch komplett ein Widerspruch mit allem, was der Spitzbergen-Vertrag festlegt an Gleichberechtigung und Fairness gegenüber allen Akteuren auf Spitzbergen.
Der Spitzbergen-Vertrag von 1920 gibt die Verwaltungshoheit über die Inselgruppe an Norwegen. Diese haben sich im Gegenzug dazu verpflichtet, alle Einwohner der Unterzeichnerländer auf Spitzbergen gleich zu behandeln, solange sich diese an norwegische Gesetze halten. Bedeutet, alle Bürger und Unternehmen, deren Länder den Vertrag unterzeichnet haben, dürfen auf Spitzbergen visafrei arbeiten und müssen wie Norweger behandelt werden. Aktuell zeigt sich die norwegische Regierung hiervon eher unbeeindruckt. Sie hat bereits das Wahlrecht für Ausländer auf Spitzbergen beschnitten, ihnen die Möglichkeit genommen, auf Spitzbergen Norwegisch zu lernen, und nun steht der Wohnraum im Fokus. Spitzbergens Gouverneur Lars Fause dazu:
The space for all the people who wants to come here and live here. There is a limit.
Es gibt eine Grenze, wie viele Menschen hierher kommen und hier leben können. Die norwegische Regierung will hier keine neuen Gebäude und Häuser bauen, damit noch mehr Menschen kommen. Genug ist genug. Longyearbyen soll nicht mehr expandieren.
Longyearbyen shall not expand anymore.
Ganz anders die Situation im 50 Kilometer entfernten Barentsburg. Eine der beiden russischen Siedlungen mit knapp 350 Einwohnern. Zu Sowjetzeiten lebten hier über 2500 Russen. Heute stehen die meisten Wohnungen und Häuser leer. Viele zerfallen. Streng genommen steht auch Barentsburg unter norwegischer Verwaltung. In Wirklichkeit steuert und bestimmt aber nur ein einziges russisches Staatsunternehmen alle wichtigen Vorgänge innerhalb der Siedlung. The Trust Arctic Ugol, was übersetzt so viel heißt wie arktische Kohle. Noch heute baut The Trust mitten in der Siedlung Kohle ab. Und das bis mindestens 2030, erzählt Marsha, eine russische Dolmetscherin. Sie selbst hat lange Zeit in Barentsburg gelebt und begleitet heute Touristen dorthin. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine liegen sämtliche Kooperationen zwischen Longyearbyen und den russischen Siedlungen auf Eis. Nur die norwegische Kirche zeigt regelmäßig Präsenz und unterstützt die Schulkinder in Barentsburg. Der Weg vom Hafen führt über eine Holztreppe mit über 200 Stufen in den Ortskern von Barentsburg. Heruntergekommene Plattenbauten dominieren das Bild. Vereinzelt stehen Holzhäuser am Straßenrand, dem Verfall überlassen. Überall wehen russische und sowjetische Flaggen im Wind. Das marode Straßennetz besteht aus bröckelnden Betonblöcken. Am Sportpalast, einer Art Fitnesscenter mit Schwimmbad, bröckelt die Fassade. Das arktische Klima setzt dem Dorf zu. Selbst in der Sonne wirkt hier alles grau, verwahrlost und verlassen. Niemand ist auf der Straße zu sehen. Eine Büste von Lenin steht vor zwei überdimensionierten Wohnkomplexen. Die Siedlung ist der komplette Gegenentwurf zum interkulturellen bunten Longyearbyen. Marsha erzählt, warum Barentsburg für Russland so wichtig ist.
It's pretty important because it shows.
Barentsburg ist relativ wichtig, weil es der Gruppe, die Russland die westlichen Länder nennt, im Grunde zeigt, dass Russland in der Arktis präsent ist und die Arktis für Russland schon immer wichtig war. Im Wesentlichen sind es geopolitische Gründe, warum Russland die Siedlung nicht aufgibt. Sie machen keinen wirklichen Gewinn. Niemand macht Gewinn mit Kohle.
Ähnlich wie die Norweger wollen auch die Russen in Zukunft noch stärker in der Arktis präsent sein. Barentsburg war aber nicht immer ein russisches Dorf. 1920 wurde es zu Ehren von Willem Barents als Bergbauort von den Niederländern gegründet. Barents lebte im 16. Jahrhundert und gilt als Entdecker Spitzbergens. 12 Jahre später wurde es von den Niederländern an ein russisches Staatsunternehmen verkauft. Marsha erzählt von Barentsburg und Pyramiden, einer zweiten russischen Siedlung auf Spitzbergen.
After that, they reconstructed the whole settlement and it basically was an administrative center.
Danach wurde die gesamte Siedlung im Grunde zu einem Verwaltungszentrum mit Bergbauaktivitäten umgebaut. Pyramiden war eher ein kulturelles Zentrum. Es war ein Traum des Kommunismus. Deshalb wollten sie den Norwegern zeigen, wir können mitten im Nirgendwo eine perfekte kommunistische Stadt errichten.
Vom Traum ist heute nicht mehr viel übrig. In Pyramiden, einst das russische Vorzeigedorf mit über 1000 Einwohnern, leben dort heute nur noch 10 Menschen. Das Dorf verfällt noch stärker als Barentsburg. Eines hat Barentsburg allerdings. Der Blick von der Stadt auf den malerischen Grunfjord mit seinen Gletschern ist atemberaubend. Und es gibt eine christlich-orthodoxe Holzkirche, die in der Sonne wie eine Festung aus einer anderen Zeit erstrahlt. In der Bar zum Roten Bären finden sich auch noch ein paar Menschen. Alle sehr nett und offen. Doch niemand möchte vor dem Mikrofon etwas sagen. Und schon gar nicht zum Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Und so geht's mit dem Schiff wieder zurück nach Longyearbyen, dem internationalen Dorf, in dem sich in den nächsten Jahren vieles ändert. Noch fühlt sich Christian Brüttel, der Tourguide in Longyearbyen, sehr wohl.
Weil wir von dieser Stimmung, die in Oslo zu existieren scheint, hier oben nicht viel spüren. Die Norweger hier oben sind super, freundlich, hilfsbereit, nett, kollegial, unterstützend. Wir leben hier ja auch in einer absoluten Multikulti-Gesellschaft. Das ist ja auch gerade der Reiz von diesem Ort, auch für die Norweger, die seit vielen Jahren hier oben leben, dass es so ist, wie es ist.
Trotzdem fühlen sich viele Ausländer von der norwegischen Regierung benachteiligt. Eine kleine vergessene Minderheit am Ende der Welt. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten steht Spitzbergen aufgrund des Klimawandels vor großen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Arktis hier noch in ihrer einzigartigen Schönheit. Ein Paradies mit Schattenseiten.
Jan Tolsmann war für uns in Spitzbergen unterwegs und wir bleiben wie angekündigt in Norwegen. Gleich geht es nach Bude, wo es um Rentiere und um Samen geht. Passend dazu jetzt ein Song von dem Sänger Jan-Henrik Fjällgren, der wurde in Kolumbien geboren und zwar in Schweden von Samen adoptiert. Ein Wahrzeichen des Nordens ist das Rentier. Und das lebt in großen, halbwilden Herden, die in der Landschaft umherziehen. Und ihre Hüter sind die Sami, die Samen, von denen wir eben schon gehört haben. Das ist jahrhundertealte Tradition und auch heute noch üblich. Die Rentierzucht ist Gewerbe, sie steht aber auch im Mittelpunkt der samischen Kultur. Was macht eine junge Frau, die ihre Rentiere liebt, wenn der jüngere Bruder die Herde erbt? Sie gründet ein Sanatorium für Rentiere, das zugleich ein Kulturzentrum für die Menschen ist. Janne Tvestedt und Martin Zeringer haben Anne Oskarle in Bude besucht.
Ich nenne sie meine beste Freundin. Sie ist eine sehr verspielte Persönlichkeit. Das ist ihre Art zu kommunizieren. Und jetzt will sie spielen.
Wir sind zu Besuch bei Anna Oskal in ihrem Lavo. Mit dem Bus dauert es 15 Minuten von Bodø City an diesen ganz besonderen Ort. Rund um Wald und Wiesen, in direkter Nachbarschaft eine ehemalige Landwirtschaftsschule, heute ein Kulturzentrum, ein Teich wie aus dem Bilderbuch, in der Nähe ein Bunkermuseum zum Zweiten Weltkrieg, Wanderwege durchs Grün. Im Moment sind wir gerade draußen bei den Rentieren, 7 an der Zahl. Die beste Freundin von Anna Oskal schnuppert am Mikrofon. Auch Lars Johannes, der kleine Sohn von Anna, lässt sich beschnuppern und mag es offensichtlich sehr. Nur Fußball spielen wollen die Tiere jetzt gerade nicht mit ihm. Anna versichert uns, dass sie das sonst gerne tun. Anna Oskal hat Lars Johannes immer dabei. Auch heute, wo sie uns ihr Lavo vorstellt. Erst vor kurzem hat sie es mit ihrer Familie errichtet. Ein großes Zelt, etwa 6 Meter hoch in der Mitte, 10 Meter im Durchmesser, Holzboden, Bar und Küche, rundum etwa 6 längliche Tische, die Bänke mit Rentierfellen belegt. In der Mitte ist der Feuerplatz, durchscheinende Zeltwände, alles ist in ein rötliches Licht getaucht. Anna macht sogleich Feuer.
Ich weiß, auf Samisch klingt das sehr lang, aber in der samischen Gemeinschaft ist es praktisch. Wenn ich meinen Familiennamen vorstelle, meinen Urgroßvater, meinen Großvater, meinen Vater und auch mich selbst, dann wissen wir genau, wo wir hingehören.
Anna Oskal kommt aus Saltfjellet, einer Gegend nicht weit von Bodø. Sie ist als Rentierzüchterin ausgebildet. 2 Jahre Schule, 2 Jahre Lehre. Mit 20 hat sie es einmal in Oslo versucht. Aber die Großstadt hat sie nur 6 Wochen lang ausgehalten. Die Rentiere habe sie vermisst, die Sprache, das samische Leben. Später konnte sie als Sami-Kulturbotschafterin durch Norwegen reisen und war erstaunt, wie wenig über ihre Leute und Kultur bekannt ist. Das will sie mit ihrem Lavo bei Bodø nun ändern. Es soll ein Ort der Begegnung sein, in dem die samischen Gäste sich geborgen fühlen und die anderen fragen dürfen, was sie wollen.
Yes, yes, yes. Here we go.
Jetzt geht's los. Genau, Blutpfannkuchen. Sie werden aus Rentierblut gemacht und sind das Lieblingsessen meiner Kinder. Und auch meins. Das ist eine der Arten, wie wir uns um alles kümmern, was von einem Rentier stammt. Wir lassen nichts verkommen. Denn wir haben eine Pacht mit den Rentieren, dass wir ihr Leben ehren, indem wir alles nutzen, was vom Rentier kommt. Und die Pfanne muss sehr heiß sein. Und los geht's.
Als Kind war Anna Oskal selbst sehr eingeschüchtert von der christlichen Kultur. So erzählte sie nach den Weihnachtsferien in der Klasse, es habe Krustenbraten vom Schwein gegeben, wie bei allen. Dabei gab es gekochte Rentierköpfe als Spezialität. Das bereut sie heute und sie ist überzeugt, je mehr man von der eigenen Kultur zeigt und erzählt, desto besser wird man akzeptiert. Deshalb ist es ihr sehr wichtig, in ihrem Lavo samisches Essen anzubieten.
I'm a Northern Sami.
Ich bin eine Nordsamin. Meine Eltern sprechen beide die nordsamische Sprache. Und beide meine Eltern kommen aus Rentierzüchterfamilien. Also sind wir seit Generationen Rentierzüchter. Das ist auch einer der Gründe, warum es so in mir verankert ist, dass die Rentiere immer an erster Stelle stehen. Und wenn ich meine Rentiere hier in Bodø nicht hätte, würde ich es nicht als meine Heimat empfinden. Ein Sprichwort der Sami besagt, wo die Rentiere sind, ist unser Zuhause.
Where the reindeers are also our home.
Annas Sohn spricht bis jetzt nur Samisch. Diese Entscheidung findet nicht überall Zuspruch. Aber das Samische ist eine bedrohte Sprache und das Norwegische als Sprache der Mehrheit käme ohnehin dazu. Für die Rentierzucht ist das sehr wichtig. Viele Fachbegriffe gibt es nur auf Samisch. Für die Kultur ist die eigene Sprache ohnehin unverzichtbar. Gerade deshalb wurde sie auch sehr lange unterdrückt.
Jagdtiden, aber den war hart.
Die Zeit der Norwegisierung war hart, ein schlimmes Drama. Der norwegische Staat entschied, dass es nicht gut sei, Sami zu sein. Und dass es für alle das Beste wäre, wenn wir Sami einfach Norweger würden. Das ist der Grund, warum so viele samische Kinder von ihren Familien weggenommen und in Internatsschulen untergebracht wurden. Ein schrecklicher Teil unserer Geschichte. Kinder, die noch nie Norwegisch gehört hatten, die kein Wort Norwegisch konnten, mussten plötzlich Norwegisch sprechen. Wenn sie Samisch sprachen, gab es harte Konsequenzen.
Brutale Konsequenzen.
Vorurteile und Misstrauen, auch eine Folge der Norwegisierung, sind noch nicht ganz verschwunden. Erst kürzlich wurde ein Wahrheits- und Versöhnungsbericht vorgelegt, der die Unterdrückung der Sami durch Staat und Kirche aufarbeitet. Vielleicht eine gute Voraussetzung für ein neues samisches Selbstbewusstsein.
Ja, absolut.
Und dieser Stolz, Sami zu sein, ist jetzt viel sichtbarer als früher. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ich hoffe, dass es mit der Zeit einfacher wird, Vorurteile abzubauen, wenn wir sichtbarer sind.
Die Pfannkuchen sind jetzt fertig. Die meisten Tiere sind hier nur zur Erholung. Manche sind mutterlos, eines schläft zu tief, eines wurde von einem Adler gebissen.
Nächste Woche wird es traurig. Da heißt es für viele aus der Gruppe hier, zurück zur Herde in die Berge. Zu den Rentieren habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich weiß, dass es gut für sie ist, zurück zur Herde zu kommen. Aber es ist ein bisschen, als wenn das Herz einer Mutter bricht. Vielleicht sehe ich sie nie wieder.
Propellermaschinen dröhnen hin und wieder übers Zelt. Aber die Rentiere lassen sich nicht stören. Sie haben sogar einen Vorteil dabei. Die Flieger halten die Adler fern.
Die Samen Anna Oskarl haben Janne Tverstedt und Martin Zeringer in Bude besucht. Und damit endet unser Norwegen-Schwerpunkt vom Sonntagsspaziergang für heute. Wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie gerne an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Und jetzt gibt es noch ein letztes Lied aus Norwegen, Someone von den Lovers. Ich bin Laura Kingston und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.